Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! Ciao und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcastes, nämlich dem B-Western Sheriffs. Wie angekündigt, besprechen wir heute einen Spaghetti-Western. Wir reisen also aus den USA nach Italien und haben uns den folgenden Film vorgenommen. Ringo kommt zurück, 1965 gedreht in Spanien. Ihr werdet auch nachher noch hören, dass sehr viele Spaghetti-Western in Spanien nämlich entstanden sind. Und der kam dann 1966 ins Kino. Zu Beginn vielleicht direkt ein kleines Zitat aus diesem großartigen Machwerk.
Man muss doch erst doch vielleicht sagen, wer mitreist.
Wer mitreist, wollte ich jetzt gleich direkt sagen nach dem Zitat, aber ihr habt die Stimme schon gehört. Mein Vater ist natürlich dieses Mal auch wieder dabei. Dann machen wir es so, Papa. Okay, herzlich willkommen und ciao in diesem schönen neuen Ausgabe von den B-Western Sheriffs.
Ja, ich heiße auch die Freunde dieser Sparte herzlich willkommen.
Dann kommt jetzt aber das Zitat. Ihr wart jetzt bestimmt schon ganz heiß drauf und habt euch in die Sessel gekrallt. Ich fand es mal wieder sehr schön und auch ein bisschen schön trashig. Das Zitat heißt folgendermaßen: Wenn man Angst hat, stirbt man 100 Tode. Wenn man keine Angst hat, nur einen. Ringo, der Hauptdarsteller, sagt das nämlich am Anfang dieses Films und ich fand es großartig. Genau, und das ist auch ein sehr schöner Einstieg in unsere Folge, denke ich, wo wir uns nämlich mit den Spaghetti-Western oder eben auch Italo-Western ein bisschen auseinandersetzen wollen. Ein Genre, was mein Vater super gerne liebt. Also du liebst es, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Warum das so ist und warum du es nicht liebst, werden wir noch herausfinden. Zum Einstieg wollen wir aber vielleicht für alle unter euch nochmal ein bisschen erklären, was ist denn überhaupt ein Italo-Western oder eben ein Spaghetti-Western. Das war, man kann sagen, schon so ein Subgenre, also eine Unterkategorie des Western-Films. Ist in den 1960er Jahren in Europa entstanden und wie ihr euch jetzt schon denken könnt, nach der Einleitung eben in Italien. Und ja, diese Filme hatten irgendwie schon so spezifische Merkmale. Also sie haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass es immer so Anti-Helden gab. Es gab wenig Moral in den Filmen. Ne? Das ist ja auch das, was dich, glaube ich, am meisten stört.
Das macht diese Filme so ungemütlich.
Genau, also wenig Moral, weil ganz anders als in den Western-Filmen, jetzt zum Beispiel Randolph Scott, wo die Moral immer siegt, also das Gute siegt am Ende. Das müsst ihr euch vorstellen, ist bei Italo-Western nicht immer der Fall. Dann sind die vor allem sehr roh, ich habe es mal so mit Rohheit irgendwie aufgeschrieben, ja, versuchen auch immer so ein bisschen so einen Realismus da reinzubringen, der aber durch die Überzeichnung, diese italienische, eigentlich immer untergeht.
Ja, wird aus Realismus Surrealismus.
Genau, sehr surreal vor allem. Also es gibt immer so, ja, die Charaktere, die so dargestellt sind, sind oft sehr schmutzig, ne, sind sehr ungewaschen, unrasiert, ne? Also dieser strahlende 50er Jahre Westernheld der USA, wie das eben so ein Randolph Scott war oder auch so ein Clint Walker, so sehen die halt gar nicht aus. Ne? So eine schmierige Optik auf jeden Fall, sowohl die Helden als eben auch deren Kontrahenten. Dann, das wird vielleicht einigen von euch aber auch schon bekannt sein, sehr berühmt sind die Spaghetti-Western dadurch geworden, dass sie natürlich so eine wirklich sehr pompöse musikalische Untermalung meistens haben. Der berühmteste Komponist war dann natürlich Ennio Morricone.
Ja. Die Musik finde ich übrigens oft großartig.
Fand ich als Kind auch schon großartig. Ich erinnere mich auch, dass du mir mal so eine CD geschenkt hast. Da waren wirklich die besten Italo-Western-Lieder drauf. Also auch von Für eine Handvoll Dollar beispielsweise muss man hier nennen, wo ja Clint Eastwood durch berühmt geworden ist auch wirklich. Also der ist ja auch nach Italien gegangen, um dort eben Western-Filme zu drehen. Unter dem berühmten Regisseur, auch dem berühmtesten Spaghetti-Western-Regisseur Sergio Leone eben.
Der aber auch, das wirst du ja gleich ausführlicher erzählen, der aber auch mit Monumentalfilmen anfing. Ne?
Genau, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, bevor die Italiener in den 60er Jahren Western angefangen haben zu drehen, also ja auch etwas, was gar nicht mit irgendwas mit Italien in Verbindung gebracht werden würde, haben sie vor allem in den 50er Jahren haben sie ja vor allem ja Sandalenfilme, so werden die ja genannt, gedreht. Also Filme, die natürlich im alten Rom spielten, was natürlich auch viel mehr Sinn macht von der Thematik her und was man ja auch viel mehr nach Italien verorten würde. Und was eigentlich auch noch so ein ja bestimmtes Hauptmerkmal ist, ist ja eigentlich so die europäische Perspektive. Ne? Also die Italiener haben da halt sehr viel reininterpretiert, wie sie sich eben den amerikanischen Westen so vorstellten. Ist oft auch so ein bisschen so, ja, wird man, also die versuchen eben so mit diesen traditionellen Sachen, diesen Werten und Mythen, ne, die man eben in den Western, die wir auch in letzter Zeit besprochen haben, so gab, zu brechen. Das versucht man schon und irgendwie schon was Eigenes zu kreieren. Aber man ja, fokussiert sich dabei, finde ich, immer sehr viel auf Gewalt, Gier und so menschliche Abgründe, ne? Also es ist immer sehr moralisch, sehr zweideutig und man weiß auch oft, wenn man diese Filme guckt, und das werden wir jetzt bei Ringo gleich auch mal ein bisschen, glaube ich, unter die Lupe nehmen, man weiß auch oft nicht so, bin ich eigentlich auf der Seite des Helden, wenn das überhaupt ein Held ist, ne? Also man ist so zwiegespalten. Also es ist, wie ihr schon merkt, wirklich eine Abkehr von dem, was wir bisher so besprochen haben, dem klassischen 50er-Jahre B-Western.
Da hast du dich ja durchgesetzt. Ich wollte ja eigentlich den Mantel des Schweigens drüber legen, aber ich bin jetzt dabei.
Ja, und damit sind wir auch da an dem Punkt schon angelangt, wo ich mit einsteigen möchte. Deine Beziehung zu Spaghetti-Western. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, dass du jetzt nicht 1998 geboren wurdest, ja, sondern in einer Zeit, in der man ja diese Western auch tatsächlich im Kino noch gucken konnte. Und was verbindest du denn oder was ist so deine ersten Erinnerungen, die du so an so Spaghetti-Western hast? Hast du überhaupt das erkannt als Spaghetti-Western beispielsweise? Also wusstest du, das sind keine amerikanischen Western?
Doch, das wusste ich schon. Meine erste Erfahrung mit einem italienischen Western, der hieß El Cisco, wenn der Sackmacher lächelt. Der ist 1966 ist der erschienen, da war ich also circa 40. Da habe ich den aber noch nicht gesehen. Den habe ich
noch zu jung.
Ja, da habe ich ein paar Jahre später mit meinem Vater gesehen, das waren die 70er Jahre, da das Wort Jugendgefährdung konnte man damals wohl als Vater nicht mal schreiben. Jedenfalls war ich in diesem El Cisco-Film. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 12 oder so.
War dann aber wahrscheinlich eine Wiederholung, ne? Also ja, eher,
eine Wiederaufführung irgendwann in den 70ern im Autokino Oberhausen. Also da wurde tüchtig rumgeballert und so. Aber dass das was anderes war als bei den amerikanischen Filmen, die ich ja vom Fernsehen kannte, mit denen ich auch aufgewachsen bin, wie mein Sohn Julius. Auch wir sind mit denselben Filmen aufgewachsen. Mein Vater hat sie mir gezeigt im Fernsehen, beziehungsweise mit mir zusammen geguckt. Und ich und Julius und ich, wir haben das dann auch gemacht. Waren eigentlich dieselben Filme im Wesentlichen. Ne?
Obwohl du natürlich Spaghetti-Western tatsächlich ausgespart hast. Also mit Spaghetti-Western bin ich erst also in meinen 20ern so warm geworden, weil du hast mich davor immer gewarnt. Du wolltest sogar und bewahrt sogar. Ja. Also du wolltest ja sogar die Dollar-Trilogie eigentlich nie so gerne mit mir gucken, weil du selbst die nicht so toll fandst. Irgendwann hast du aber die mal gekauft, weiß ich noch. Also die Dollar-Trilogie für euch zum Hintergrund, das sind drei Filme mit eben Clint Eastwood, die in Italien gedreht worden sind unter dem schon gerade genannten Sergio Leone und die eben wirklich Kultstatus erreicht haben und die wirklich auch, das muss man sagen, aus diesen ganzen Spaghetti-Western, die da in 10 Jahren entstanden sind, da ist wirklich sehr viel entstanden, wirklich herausstechen. Also es gibt nicht so viele Filme, die da herausstechen, aber die sind schon ja von der Machart sehr, sehr gut.
Ja, da sind wir einer Meinung. Wo war ich überhaupt stehen geblieben?
Du warst im Autokino Oberhausen noch und wolltest noch erzählen, wie du auf diese Filme gekommen bist.
Ja, ich durch meinen Vater eben. Und ich erinnere mich, also ich meine, dass das so war. El Cisco tötete immer, indem er, also das Gehirn, Tötung durch Gehirn erreicht man ja am ehesten, wenn man durch die Stirn schießt. Mhm. Und mitten durch die Stirn, das hat er immer gemacht. Ja. Also alle seine Gegner, die verschieden durch Hirntod. Ja. Wie der herbeigeführt wurde, habe ich ja genau beschrieben. Ja. Das fand ich einerseits erschreckend, das weiß ich noch, andererseits aber natürlich, macht schon Freude. Ne?
So als Jugendlicher, der du dann warst, war das schon cool. Ich glaube, als Kind hätte es dich wahrscheinlich mehr schockiert.
Ne? Ja, als junger Jugendlicher hatte ich da Freude dran. Ne?
Weil als der Film ja dann rauskam, der ist auch von 1966, ist es ja so gewesen, dass du auch erst 8 Jahre alt gewesen bist. Ja, also El Cisco oder El Cisco, man weiß es nicht so ganz genau, weil wir dem dem Italienischen nicht so mächtig sind. Ja, also wir sind dem Ganzen auf jeden Fall nicht so mächtig, aber wir glauben, dass dieser Film ungefähr El Cisco oder El Cisco, der Held, ausgesprochen wird. Genau, also, wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch auf den gängigen Plattformen erwerben, kein Problem, wenn der Sargmacher lächelt. Übrigens, das wollte ich noch ganz kurz sagen, die Deutschen haben schon immer den ganzen richtig geile Untertitel auch gegeben. Ja. Also es gibt zum Beispiel diese Django-Filme, die werden vielleicht einigen von euch auch noch bekannt sein. Gab es auch sehr, sehr viele vom Titel her. Im Italienischen hatten die mit Django oft gar nichts zu tun. Eigentlich gibt es nur einen wirklichen Django-Film. Der Rest wurde aber, weil dieser Film so erfolgreich war, einfach auch in Deutschland Django genannt. Und da gibt es einen Titel, der heißt zum Beispiel, sein Gesangbuch war der Colt. Fand ich auch immer sehr, sehr cool. Und da könnt ihr auch mal gucken. Also gibt es auf jeden Fall eine Menge tolle Titel, die einen auch wirklich schmunzeln lassen. Der Film, den wir heute besprechen wollen, heißt Ringo kommt zurück. Und ist, ja, jetzt vom Titel her würdet ihr direkt sagen, ach ja, das ist jetzt aber nicht so spannend. Das stimmt, der hat jetzt nicht so einen lustigen Untertitel bekommen. Da werden also jetzt keine Kreuze und keine Gesangbücher noch zitiert, das fällt da weg. Ist aber aus demselben Jahr wie El Cisco, also auch von 1965 gedreht. Ich sagte es eingangs schon, und 1966 kam der ins Kino. Erzählt die Geschichte eben von Ringo. Captain Ringo Montgomery, so wird er eigentlich genannt. Der ist eben ein Revolverheld und der kehrt nach Jahren der Abwesenheit in seine Heimatstadt zurück.
Der ist Kavalleriehauptmann, Julius.
Genau, Captain, ja. Captain der US-Armee, ja. Genau. Also er kehrt nach dem Ende des Bürgerkriegs, müsst ihr wissen, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, um seine Familie zu retten. Und eben mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Das ist dann so ein schöner, darker Twist noch da drin. Was auch so ein bisschen angelehnt ist, das Ganze wohl, wir wollen das hier nicht so weit ausführen, aber an diese Odysseus-Geschichte. Ihr wisst ja, Odysseus schipperte auch viele Jahre durch die Weltmeere und kam irgendwann nach Hause und stellte fest, ah ja, Haus, Hof und Kind sind verkauft und jetzt muss ich irgendwas dagegen tun. Das ist so ganz grob in diesem Western auch versucht worden.
Aber das ist ja nicht nur Anlehnung, das ist ja litfaßsäulenartig. Kriegen wir das da dauernd vor Augen geführt. Ja. Das ist hundertprozentig die Odysseus-Geschichte. Da hatte der, das Drehbuch hat auch der Tessari, der Regisseur, geschrieben, hatte der nicht viel Arbeit. Ne?
Ja, also er hatte genau eben ganz kurz, was mein Vater meinte, der hat eben das Drehbuch für Odysseus, für den Odysseus-Film geschrieben und deswegen hat er das einfach für seinen Western, den er dann später, ein paar Jahre später machte, übernommen. Ganz kurz so dazu.
Plakativ und eindeutig. Ne, das genau. Dass selbst jemand das gemerkt hat, der noch nie mal griechische Geschichte oder sowas in der Schule hatte.
Nee, das musst du wirklich nicht. Das kurz zum Hintergrund, auch Odysseus übrigens auch eine Verfilmung aus den 50er Jahren, die auch in Italien entstanden ist, allerdings mit mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, nämlich, der dafür nach Italien reiste, um diesen Film zu drehen. Eine sehr, sehr gute Verfilmung.
Finde ich auch, ja, finde ich auch.
Also, was wir damit sagen wollen, nicht alles, was aus Italien kam, gerade aus den 50er Jahren, auch was die Sandalenfilme angeht, war unbedingt schlecht. Aber die Western, naja, geht so. Machen wir vielleicht mit der Handlung an der Stelle noch so ein bisschen weiter, weil es ist dann eben so, er kommt aus dem Bürgerkrieg zurück und ist bereits auf dem Heimweg, als er bereits einigen Banditen begegnet, die ihm auflauern in so einer, na, es soll ein Saloon sein, sieht aber tatsächlich aus einfach wie eine Pizzeria, ne?
Also, ja.
Also, das müsst ihr euch auch so vorstellen, das ist ganz viel so, also einem fällt schon auf, dass es halt in Spanien gedreht wurde und auch in Italien gedreht wurde. Auch was die Häuser und so, das sieht halt alles nicht so oft nicht so besonders amerikanisch aus. Ne? Man hat das versucht, aber man merkt eben...
Die spielen ja oft in Mexiko, ja, ne? Da passt das ja noch. Ne?
Weil man da eben auch von der Optik der Nebendarsteller und so, glaube ich, da davon profitieren konnte. Deswegen spielten die halt meistens nicht im amerikanischen Norden, sondern eigentlich immer an der Grenze zu Mexiko. Ja. Und an dieser Grenze von Mexiko wird er eben direkt in diesem Saloon da mit Banditen konfrontiert und erfährt dann, nachdem er die liquidiert hat, diese beiden Banditen, von dem Barkeeper, dass sich eben einiges geändert hat in seiner Heimatstadt. Und also Ringo erfährt das dort und dann gibt es eine ganz wunderbare Szene, also ihr müsst euch vorstellen, am Anfang haben die dem Hauptdarsteller, den nennen wir natürlich an der Stelle auch mal gerne, das ist Giuliano Gemma, dem haben sie, der natürlich eigentlich schwarze Haare hat, normal, aber dem haben sie die Haare so blondiert, ne? Wie fandst du denn, wie das aussah?
Schlimm.
Ganz schlimm, ne? Das war wie, müsst ihr euch vorstellen, wie wenn Leute sich selber die Haare blondieren, ne? Also nicht, das macht kein Friseur, sondern das hast du selber über der Badewanne gemacht, in deinem eigenen Badezimmer, so sieht das aus. Und dann gibt es quasi ein Makeover und er hat danach, er macht sich die Haare wieder, färbt er sich wieder schwarz, indem er in so einen Kessel greift, in dem irgendeine schwarze Masse vor sich hin blubbert und verwandelt sich dann eben vom Captain Montgomery dann eben zurück in einen mexikanischen Bauern.
Ne, so eine Art Bratensaft.
Ja, so stelle ich mir das vor, ja. Irgendwo der Teer.
Da brodelte irgendwas in, ne, genau, in der, sag mal, wie heißt das denn?
In so einem Kessel, ne?
Ja, ja. Klar, Kessel, komme ich noch drauf. Diese spanischen,
ein paar eher, meinst du?
Nein. Diese spanischen Restaurants, wie heißt denn das?
Cantina.
Cantina, ne? Genau, ja. In der Cantina brodelte irgendwas, da hat er dann reingelangt und sich die Haare gefärbt. Genau. Die Haare sahen aus wie lackiert.
Und mit dieser
davor, ne? Genau. Blond lackiert.
Ja, genau. Und dann mit dieser perfekten Tarnung. Also man kann ihn gar nicht mehr wiedererkennen. Kommt er dann in seine Heimatstadt zurück und erfährt eben, dass die neuen Herren seines Heimatstädtchens die Fuentes sind. Also zwei schurkige Banditen, die das Städtchen eben terrorisieren, ne? Und sich da immer an den Cantinas betrinken. Also
seine Heimatstadt.
Genau, in seiner Heimatstadt. Und er beschließt natürlich, ach, das muss enden. Und als Dreingabe passiert nämlich noch Folgendes. Einer dieser Banditen will auch noch seine Frau ehelichen, die er zurücklassen musste in der Zeit des Krieges. Und das muss er natürlich verhindern. Und dann gibt es wirklich eine, also müsst ihr euch vorstellen, hanebüchen, ne? Also ich muss es an der Stelle wirklich sagen, dann fängt der bei einem Blumenhändler an. Ich dachte erst, das wäre der Sargmacher des Dorfes, aber es ist, nein, er ist tatsächlich, er ist Florist, also einem älteren Herrn, und geht da quasi in die Lehre. Also er wird Florist und muss dann auch immer wieder diese Fuentes in ihrem Anwesen bedienen beispielsweise und bringt dann dafür irgendwelche Festivitäten Blumen vorbei, also Blumengestecke, wo man sich wirklich fragt, wie kommt man auf sowas? Also wie kommt man darauf, dass der Held, der auch noch schießen kann, sich als Florist getarnt in dieser Stadt erstmal versteckt?
Ja, das ist irgendwie, das muss irgendwie in der italienischen Tradition liegen. Ne? Aber ich habe überlegt, vielleicht liegt der Sinn darin, die Drehbuchidee darin, dass ein als Rosenzüchter getarnter Revolverheld, dass der nicht so auffällt. Ja. Vielleicht liegt das daran.
Ja, aber doch nicht das. Ich meine, da wäre doch cooler, ich meine vom Coolness-Faktor her, ne? Ist doch nicht cool. Der hätte doch, wenn er Sargmacher gewesen wäre in der Zeit, hätte ich ja doch cooler gefunden, weißt du? Oder von mir aus auch noch im Saloon gearbeitet hätte, ne?
Ich muss nur sagen, der hieß Morning Glory, also zu Deutsch Morgenlatte. Mhm. Ne? Der hieß der Rosenzüchter. Also, fand ich jetzt auch nicht wirklich witzig. Ne? Aber vielleicht war das in den 60ern witzig.
Ja, vielleicht war das in den 60ern witzig. Ihr müsst auch das vorstellen, das war immer in Italo-Westerns, wollte ich auch noch dazu sagen. Es gab auch immer so ein bisschen Ulkerei. Also sowas, worauf wir auch ja gar nicht stehen. Also das ist so, man kann mal einen Spaß machen, das ist gar nicht schlimm. Aber wenn es nur so eine ulkige Figur ist, der auch mit der, so über die, ich sag auch gleich noch was zu der Synchronstimme, sage ich im Anschluss nochmal was, wenn wir über die Schauspieler reden. Dann auch noch mit so einer deutschen Synchronstimme wie von Asterix, aus den Asterix-Filmen. Also war es nicht, aber es ist wirklich sehr schlimm. Auf jeden Fall, ja, er wird dann zum Floristen ausgebildet und schart dann so eine Gruppe von Leuten da in dem Dorf zusammen, in dem kleinen Städtchen, um irgendwie gegen diese Fuentes-Brüder vorzugehen. Das Ganze endet natürlich damit, dass seine Frau gezwungen wird, einen der Fuentes zu heiraten. Und das ist aber eine Szene, und da muss ich dir sagen, die gefiel mir natürlich richtig gut. Also das kurz ist natürlich so ein bisschen der Spannungsaufbau. Ich fand es null spannend, aber sollte da gemacht werden. Ja. Quasi der Ring wurde gerade fast schon über den Finger geschoben seiner Frau von diesem einen der Fuentes-Brüder. Und in dem Moment öffneten sich, und wie sollte das in einem katholischen Land außer Spanien und Italien anders sein, die riesigen Kirchentüren. Und der Schatten von Ringo stand da mit einer Winchester in der Hand. Und das, muss ich sagen, fand ich schon ziemlich cool. Wie hat dir das gefallen?
Das hat mir auch gefallen. Also am Ende ballert Ringo à la Odysseus das ganze Haus seines Vaters leer. Ja, ne? Genau. Übrig bleiben nur er und seine Gattin Helly.
Genau, und die Tochter.
Alias Penelope. Mhm. Und dann geht das alles so aus wie in der Saga auch.
Genau. Und am Ende auch übrigens sehr schön, also ihr müsst euch vorstellen, es gibt dann in diesem Haus der Fuentes, dieser Villa, eine riesige Ballerei. Natürlich wird auch noch eine Gatling Gun, das müsst ihr euch vorstellen, das ist die Vorläufer des Maschinengewehrs. Ja. Das wird auch im italienischen Western sehr gerne verwendet. Ist da eben auch nochmal natürlich dann zugegen. Und ganz am Ende, mit natürlich alle Leichen liegen dann da rum. Damit wurde im italienischen Western auch nie gespart. Ne? Also Leichen gab es en masse. Und dann fand ich es richtig trashig am Ende auch noch, wie da so ein umgedrehter Tisch war mit so einem reingeschnitzten Herz. Wo ich mich dann am Ende fragte, die Familie ging dann über so einen Rasen, weißt du? Und ihr müsst euch vorstellen, das wirklich sieht aus wie so eine spanische Villa, ne? So eine Finca eben. Ja. Ging dann über den Rasen und dann war noch die Schlussszene so ein Tisch, wo so ein Herz reingeschnitzt war. Also das sind so Sachen, wo ich mir so denke, ja, kann man machen, aber wirkt halt alles dadurch sehr, sehr albern. Aber die Action-Szenen, muss ich sagen, die haben uns ein bisschen abgeholt, ne?
Wir haben das, glaube ich, schon mal bemängelt. Ich glaube, bezüglich der Karl-May-Western. Also die Schüsse hatten auch einen angenehmen, voluminösen Klang.
Deswegen sind für mich Spaghetti-Western auch wirklich weit vor den Winnetou-Western aus den Dorf Deutschland.
Die Sounds aus den Pistolen, die klingen einfach viel besser. Ne?
Ja. Jetzt hattest du noch was. Du wolltest eine ganz coole Ergänzung machen. Wir hatten gerade schon den Regisseur erwähnt, ganz kurz. Also der eben auch Drehbuchautor war. Das war eben Duccio, weiß ich, das spricht man so aus, Duccio Tessari. Das war eben so ein, er war eben erst Kulissenmaler, witzigerweise, für Sandalenfilme, also ganz unten angefangen, ist dann Drehbuchautor geworden und zum Schluss war er Regisseur von Western und diesen schrecklichen, auch sehr schrecklichen italienischen Krimis, diesen Gallos, von denen hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Also diese schrecklichen Halb-Horror-Krimis, die auch noch gedreht haben.
Wüsste ich jetzt nicht.
Ja, habe ich mal eine Doku drüber gesehen in Arte, sehr interessant.
Die Fortsetzung auf Italienisch der deutschen Wallace-Filme.
Ja, genau. Die hießen bei denen Gallos. Ja, genau. Ja, das hat dieser gemacht, aber der war trotzdem auch befreundet mit doch sehr bekannten Spaghetti-Western-Regisseure. Und welche waren das?
Also war Leone natürlich und Corbucci.
Genau. Ihr müsst nämlich wissen, es gab die drei Sergios, es gab noch einen dritten, das war Sergio Sollima, der war jetzt nicht dabei. Die anderen waren eben Sergio Leone und Sergio Corbucci, das waren im Prinzip die Regisseure. Und er hat es geschafft, obwohl er als Kulissenmaler angefangen hat für Sandalenfilme, ja, sich da mit reinzuzecken. Ne?
Aber der Italo-Western ist sowieso nur Kulisse.
Ja, natürlich.
Ohne Inhalt. Passte das. Das passt doch gut. Ne? Ist man doch ideal besetzt als Regisseur, wenn man vorher Kulissen verschoben hat.
Aber du hast da noch eine kleine Anekdote zu, ne?
Ja, das ist entstanden, die italienischen Western sind entstanden aus den, habe ich glaube ich schon gesagt, aus den italienischen Sandalenfilmen. Da saßen der Geschichte nach diese drei, also Leone, Corbucci und der Kulissenschieber, beisammen und fantasierten, dass es so eigentlich viel schöner wäre, statt jetzt den Film, der da gerade gedreht wurde, die letzten Stunden von Pompeji, habe ich noch nicht gesagt. Ne? Ja, habe ich schon gesagt. Fantasierten also vor sich, da könnte man doch eigentlich, weil Pferde sind eh da, Kulissen kann man zum Teil ja auch verwenden, da könnte man doch eigentlich auch einen Western drehen, den würden sie sogar viel lieber drehen, den Western, als diesen Film, da diesen Sandalenfilm. Und so soll dann die Idee entstanden sein, in Italien Wildwestfilme zu drehen. Mhm.
Genau so ist das entstanden. Das habe ich auch mal, ich habe auch mal eine Doku gesehen über Sergio Leone, der hat eben auch erzählt, der war eben immer ganz großer Western-Fan. Also er liebte diese amerikanischen Western sehr und hatte deswegen auch immer den Traum, sowas mal zu machen. Man kann vielleicht ganz kurz auch zu seiner Biografie sagen, der letzte Film, und den, der wird vielen von euch was sagen, also Spiel mir das Lied vom Tod, also ist ja auch der berühmteste Spaghetti-Western, den hat er sogar dann auch in Teilen in den USA drehen dürfen, weil er eben so erfolgreich gewesen ist mit dieser Dollar-Trilogie, dass sogar Hollywood auf ihn aufmerksam geworden ist. Und er hat auch eine Zeit lang sogar in Hollywood arbeiten dürfen. Also er hat sich da wirklich nach oben gearbeitet. Also Sergio Leone hat da wirklich seinen Traum wahrgemacht. Und ja, es ist aus einer, ja, eigentlich aus einer kleinen Schnapsidee entstanden, ne, kann man sagen, diese Spaghetti-Western. Und ja, aber doch recht erfolgreich gewesen. Und du hast ja gerade gesagt, liefen ja eben auch in Deutschland im Kino ganz viele, ne?
Ja. Also Leone hat auch, ich glaube, einen Film gedreht, der heißt Es war einmal in Amerika. Genau,
das ist sein größtes Werk, das hat er dann ganz in Hollywood gedreht.
Ja, ja, genau. Der Film ist übrigens sehr gut.
Robert
De Niro, ne?
Ja, genau. Mit Robert De Niro in der Rolle, genau. Ja, auch so ein richtig großes Werk. Also,
mehrere Stunden wunderbare Filmmusik, kann ich mich erinnern.
Auch, ich glaube, auch Morricone wieder, ne? Ich meine, er hat das dann auch dafür gemacht. Ja, weil ihr müsst wissen, Morricone und Leone haben eigentlich auch immer zusammengearbeitet. Ja. Wir haben auch schon mal erwähnt, wir wollen ja eine Playlist machen und ich werde übrigens bezüglich der Musik, die ich sehr dramatisch fand und sehr schön fand, wir haben ja eine Playlist, die wir machen wollen. Das wird der erste Track sein von Ringo kommt zurück, den werde ich mal da drauf packen. Dann hört euch das gerne mal an, weil das macht auch total Spaß, weil die Italiener konnten nicht so gut Englisch, muss man wirklich sagen. Und dann singen sie aber auf Englisch noch diese herrlichen Lieder zu diesen Western. Und er ist herrlich. Ich pack's euch drauf, hört's euch gerne mal an. Macht auch auf jeden Fall Bock, sich das auch mal anzuhören von Ringo kommt zurück. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über den Hauptdarsteller sprechen, Giuliano Gemma, der eben diesen Captain Montgomery spielt oder eben Captain Ringo Montgomery. Der war ein italienischer Schauspieler. Was ich auch ganz interessant fand, war, bevor der Schauspieler wurde, war der vor allem Stuntman. Und das fand ich, sah man in dem Film auch. Und ich habe auch in der, auf der DVD gibt's das auch als Dreingabe, gibt's eine kleine Doku dazu. Da wurde eben auch erzählt, dass er seine Stunts alle selber gemacht hat. Und es wurde auch sehr viel gestuntet. Ne? Also am Ende dieser Schießerei in der Villa wurde ja, sprang er beispielsweise vom Dach. Das war der Schauspieler Giuliano Gemma eben selbst, der da von dem Dach runtergesprungen ist. Oder auch über diese Gatling Gun und so weiter. Das hat er alles selber gemacht. Und das fand ich schon recht beeindruckend, also dass man eben vom Statisten und Stuntman dann doch zu einem ernsthaften Schauspieler geworden ist. Und auch gerade in Italien war er einer der wirklich führenden Stars des Italo-Westerns. Und wenn Filme mit ihm rauskamen, also es gibt neben Ringo kommt zurück eben auch noch eine Pistole für Ringo beispielsweise, war das auch wirklich Kassenschlager in Italien. Also da wurde viel Geld mit an den Kassen verdient und war ja auch ein ganz gut aussehender Bursche, muss man sagen, ne?
Kann ich ja nicht so beurteilen. Ja, also, hatte auf jeden Fall ein wässrigen Blick.
Genau, also einen wässrigen Blick, bronzefarbenen Hautton.
Ne? Und ich glaube, diese Art zu gucken, ist bei Frauen nicht unbeliebt, oder?
Nee, das ist nicht unbeliebt. Das glaube ich auch. Und ich denke mal, gerade auch in den 60er Jahren, das war schon auch, wenn der auf dem Kinoplakat war drauf, dann hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, nee, das macht schon was her. Und da haben auch vielleicht dann auch mehr Frauen sich lustig Western anzugucken, obwohl das gar nicht so ihre Filmwelt ist.
Viel gefühliger, genau. Kommt der rüber, ja, als zum Beispiel Franco Nero oder so.
Beispielsweise, ne? Ja, genau. Ja. Oder auch so ein Clint Eastwood wahrscheinlich, würde ich mal noch...
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also das hat wahrscheinlich schon funktioniert. Was auch ein ganz interessantes Phänomen ist in den Spaghetti-Western, dass sich diese italienischen Schauspieler, obwohl es auch aus verschiedenen europäischen Nationen Schauspieler waren, sich oft statt ihrem italienischen Nachnamen oder Vornamen oder insgesamt Namen auch englische Namen gegeben haben. Und Giuliano Gemma hieß auch in manchen Filmen beispielsweise Montgomery Wood, damit man die Sache, weil man hoffte doch ein bisschen darauf, die Filme eben auch in den USA verkaufen zu können oder international verkaufen zu können. Das hat aber gerade im europäischen Markt hat das funktioniert, da waren die Filme ja recht erfolgreich, aber in Amerika nie so richtig. Also bis auf die Dollar-Trilogie und Spiel mir das Lied vom Tod, sind die Filme nie so richtig über den Ozean rübergekommen und haben es da auch nie so richtig geschafft. Also die Amerikaner haben das schon auch weiterhin abgelehnt, diese Filme sich anzugucken, ja.
Ja, haben sie auch lustig darüber gemacht. Wobei die aber auch viele Stilmittel des Italo-Westerns dann später übernommen haben.
Später, so. Vor allem als der Erfolg
in kam. In den 60ern genau, und in den 70ern. Sie wurden dann auch immer brutaler und immer eindeutiger in der Gewaltdarstellung.
Man versuchte sich eben auch an Anti-Helden und man kann eben auch sagen, wen das sehr krass geprägt hat, muss man auch schon sagen, in seinen eigenen Western, die er vor allem dann gedreht hat, war es in Clint Eastwood, ne?
Unseren Lieblings-Western-Darsteller. Genau. Ne?
Weil der machte ja auch in den 70ern noch teilweise immer noch Western und die waren dann schon sehr geprägt von Leone und den anderen, die er so da kennengelernt hat. Ja, was kann man noch über Giuliano Gemma vielleicht sagen? Hatte wirklich eine sehr, sehr lange Karriere. Witzigerweise war er neben, das finde ich sowas, finde ich immer interessant, neben der Schauspielkarriere war er auch wirklich talentierter Bildhauer und Maler. Und es gibt bis heute in vielen Galerien in Italien Werke von ihm, die man sich angucken kann. Das fand ich auch noch interessant. Verstorben ist er leider bereits schon vor 10 Jahren. Also 2013 ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Leider bei einem Autounfall in der Nähe von Rom. Aber er ist bis heute, und das fand ich auch interessant, einer der beliebtesten und charismatischsten Schauspieler wohl und in guter Erinnerung behalten worden von vielen Italienern. Also wenn was von ihm im Fernsehen kommt, wenn ich so verstanden habe, dann wird es auch immer noch gerne geguckt. Ähnlich wie du es eben sagtest. Es gibt so Klassiker und in Italien ist eben Ringo kommt zurück, auch so ein Klassiker, den sich dann die Generation, die das damals schon gesehen hat, immer gerne nochmal anguckt.
Ja, rätselhaft, ne?
Ja, für dich sehr rätselhaft. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt, der ja auch am spannendsten vielleicht für diese Folge ist. Hast du denn jetzt das Gefühl, jetzt habe ich diesen Spaghetti-Western gesehen und ich habe das falsch bewertet?
Nee, also meine Vorurteile, vielleicht darf ich die ein bisschen beschreiben. Ja, passt das? Die wurden also alle bestätigt. Nehmen wir zum Beispiel mal diese skurrilen Typen, also den Rosenzüchter Morning Glory vorneweg. Ich möchte keine Western sehen, in denen irgendwie in den Rosenzüchter sich als Revolverhelden aufführen.
Oder Revolverhelden zu Rosenzüchtern werden.
Oder sowas. Das, umgekehrt ist mir das irgendwie auch nicht plausibel. Oder man sieht dann, das ist oft in italienischen Western, da gibt es ja in den Tavernen, gibt es dann, passiert ja auch immer irgendwas im Hintergrund. Zum Beispiel, da fällt auf dauernd mit ihren Messern spielende Pistoleros.
Direkt in der Eingangsszene, ne?
Genau, furchtbar. Oder die auch, oder Leute, die irgendwie da auch in den Tavernen da unmotiviert vor sich hin gackern und auch viel zu lange wird gelacht und worüber weiß man auch nicht. Also das sind so typisch, also all diese typischen Italo-Western Gestalten, Figuren, die tauchen da alle in unangenehmer Weise auf. Mhm. Oder Held Ringo hat natürlich einen unangenehmen Tick, da irgendetwas zuckt da dauernd in seinem Gesicht.
Genau, die Unterlippe zuckt immer.
Die Unterlippe ist es diesmal. Manchmal ist es auch der Mundwinkel, ist also auch so auf Dauer, das ist einfach manieristisch und dauernd ein zuckendes Gesicht zu sehen, dann macht einen auch nur nervös oder schläfrig, je nachdem. außerdem gibt es dann auch typisch, also bis in extenso ausgereizt in dem Film, Spiel mir das Lied vom Tod, lange, sehr lange Blicke, die bedeutungsvoll in die Bedeutungslosigkeit starren, nämlich ins Leere. Ja. Und eigentlich auch nur langweilen, also mich jedenfalls.
Es gibt immer diese Gesichtsstudien, ne, wo die Kamera so ganz nah vor das Gesicht kommt, dann werden Schweißtropfen beobachtet, die stundenlang von der Stirn rinnen.
Die Perlen da, 10 Minuten lang, das ist da jetzt noch nicht so übertrieben, aber später dann, in dem Leone Western, der mir insgesamt auch gut gefällt. Ich spiele mir das Lied vom Tod schon wegen der Musik, aber der hätte insgesamt 2 Stündchen kürzer sein müssen.
Ja,
also das, der klassischen B-Filmlänge wäre der toll gewesen. Ja. 80 Minuten.
Ringo ist nicht zu lang, finde ich.
Nee, Ringo ist okay.
Ja, genau, Ringo ist okay. Aber
muss ich noch erzählen. Und der Ringo räkelt sich in einer Szene zum Sonnenbaden in einer leeren Pferdetränke. Ja. Mitten auf der Straße, das war, und ewig bläst da der Wind.
Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Warum fliegen die ganze Zeit so Strohflocken durch die Gegend?
Ich nicht, weil die vor die Windmaschine gestreut haben natürlich. Aber was soll der Sinn sein?
Das muss doch auch die Schauspieler total genervt haben, ne?
Italowestern, Schauwerte gibt's reichlich. Also einen Zweck haben diese Filme, einen Sinn überhaupt nicht, aber darüber können wir später nochmal sprechen.
Ja, das ist aber, wir sind ja gerade schon an dem Punkt, deswegen ist ja ganz spannend eigentlich. Also die haben, genau wie gesagt, es gibt keinen Sinn hinter ganz vielen Szenen.
Zweck, Schauwerte zu präsentieren. Ne?
Nach und nach, so Videoclip-artig quasi. Ja. Ne? So, es ist so ein bisschen was Videoclip-mäßiges hat das, ja.
Natürlich ungleich langsamer. Genau. Videoclips gehen schnell, aber so was, ein Sinn dahinter, es gibt keinen. Und das Peinliche an Italo-Western ist, dass die aber dauernd versuchen, einen Sinn vorzutäuschen. Wenn man sich dazu bekennt, dass man hier nur einen Schauwert nach dem anderen abspult, wäre das für mich ja noch okay. Aber wenn man dann die Blicke austauscht, die irgendetwas bedeuten sollen, aber es gar nicht tun und viele andere Gesten und so weiter da dauernd stattfinden, von denen wir dann abkaufen sollen, die hätten irgendeine Bedeutung, haben sie nicht. Keine existenzielle Bedeutung, die da wohl vorgetäuscht werden soll. Und vor allen Dingen das größte Manko ist, das hast du gerade angeschnitten, es fehlt dieser mythologische Hintergrund, den Western einfach aus jeder Pore übermitteln. Dieser Mythos vom Cowboy, von der Einsamkeit des Cowboys und so weiter. Und die ganze Historie, die amerikanische Historie, der Amerikaner, der sich definiert immer noch aus seiner angeblichen Cowboy-Existenz, die alle Amerikaner hatten und die sie alle eint wie eine Religion. Ja. Das können diese Filme nicht wiedergeben. Das fehlt mir natürlich auch. Aber da kann nun der italienische Western nichts für. Aber wofür er was kann, ist diese völlige Sinnlehre.
Ja, und diese Überzeichnung, ne? Also dieses comichafte Überzeichnen, was da ganz viel auch drin ist in den Charakteren. Nee, das hast du sehr schön zusammengefasst. Witzigerweise war es für mich so, als ich den Film das erste Mal sah, fand ich es nur cool. Gerade wegen diesen Schauwerten. Also das gefiel mir ganz gut.
Auch als ich da mit 12 drin war.
In einem bestimmten Alter holt einen das total ab.
Aber ich spürte auch, irgendwas ist da ungemütlich. Genau, ne?
Und irgendwas ist auch nicht echt. Also nur manche amerikanischen Western schaffen es da auch so, was du so kurz wirklich denkst, ja, du kannst in diese Welt eintauchen und du fühlst das irgendwie. Aber da fühlst du dich immer die ganze Zeit nur wie ein Zuschauer. Du bist nie so richtig Teil der Handlung, weil du eben die ganze Zeit merkst, ich guck mir da was an, was unecht ist. Ne? Also da ist überhaupt nichts Echtes drin. Und der amerikanische Western schafft das aber. Ne? Der zieht einen manchmal mit seinen Handlungen da so rein, dass du denkst, ah, das Setting ist cool. Das kommt nämlich bei den italienischen Western, haben wir ja gerade schön noch rausgeschrieben, auch nochmal dazu. Ne? Diese ganze, wenn man amerikanische Western kennt, dann kann einen das auch nie so abholen, weil man die ganze Zeit ja merkt, das ist halt alles künstlich. Ne?
Unecht, ja, dass genau. die Cantinas wirken nicht mexikanisch und so weiter, aber das ist ja alles gar nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, habe ich, glaube ich, hinreichend beschrieben.
Hast du sehr gut beschrieben. Und was ich sagen wollte, ist jetzt beim zweiten Sehen dieses Films, mir geht's mittlerweile genauso. Ja. Also ich finde, die haben einen Kultfaktor, die haben für mich schon einen Kultfaktor, weil allein, was wir gerade schon sagten, ne, wenn der Sargmacher, ich habe es jetzt wieder vergessen, aber wenn der Sargmacher lächelt oder dreimal klingelt, wollte ich gerade sagen, aber ist ja egal. Dann, aber da muss ich auch immer noch lachen, weil das wissen wir, haben ja beide ein großes Herz für Trash. Und Trash ist da voll erfüllt. Das kriegst du da ohne Ende.
Ja, das ist
wahr. Plakate sind toll und gewesen und alles schön bunt, aber wie gesagt, es ist halt von den Handlungen her, es holt einen nicht so richtig ab.
Das liegt daran, weil wenn man keine Botschaft hat und keine Tiefe hat, aber dauernd selbiges vortäuschen will, dann wird's peinlich. Genau. Und ein Trashfilm, gut gemachter, ehrlicher Trashfilm, der weiß, dass er Trash ist und der will auch nichts anderes darstellen. Ja. Die Italiener haben immer versucht, da irgendwie noch eine andere Ebene da anzudeuten, aber es gibt diese Ebene ja gar nicht. Genau. Ne?
Und das fasst es wirklich zum Schluss auch nochmal ganz gut zusammen. Und das gibt es bei Ringo eben auch nicht. Deswegen finde ich, sind wir jetzt auch in dem perfekten Punkt, das zu bewerten. Also würdest du jetzt sagen, ich gucke mir trotzdem ab und zu nochmal ein Spaghetti-Western an, ich block mich nicht komplett davor, weil früher hast du dich ja wirklich komplett dagegen gesträubt. Ja. Man kann ja auch verraten, mittlerweile besitzt du ja auch selber die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood, die hast du ja früher niemals dran gedacht, dir zu kaufen.
Nein, den dritten Teil habe ich auch bis jetzt nicht gesehen, aber den ersten finde ich am allerbesten, den zweiten finde ich auch sehr gut. Sagen wir mal so, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters muss ich mir auch einige Dinge einfach verkneifen. Ja. Ich kann es mir nicht mehr leisten, Zeit zu verschwenden. Und ich werde mir Italo-Western vermutlich in meinem Leben keinen einzigen mehr angucken. Ich habe das jetzt nur dir zuliebe gemacht.
Vielen Dank.
Du solltest aber vielleicht auch mal erzählen, was unser ursprünglicher Plan war. Und der ist ja gar nicht gelungen. Wir wollten doch so eine Art Streitgespräch aufführen. Aber ja, das hat nicht geklappt.
Das ist ja das Interessante. Das
hätten wir vor 10 Jahren machen
sollen. Genau, vor 10 Jahren hätten wir uns tatsächlich noch darüber gestritten, also, weil ich dir gesagt habe, aber das ist doch Kult und das ist doch mega cool und so. Aber das fand ich nämlich interessant. Dann sah ich den Film nochmal und ich so, wir können daraus gar kein Streitgespräch machen, weil ich sehe es ja mittlerweile auch so. Ja. Ich sehe es jetzt mit Mitte 30 genauso, weil ich mir einfach so denke, ey, was geht ab? Also das ist wirklich, so wie, du hast es wunderbar beschrieben, ich muss es nicht nochmal wiederholen, deswegen würde ich sagen, lass uns den Film aber trotzdem bewerten, weil das machen wir am Ende immer für unsere HörerInnen. Wie viele Sterne würdest du dem Film denn geben jetzt so? Weil ich meine, ein B-Film ist es trotzdem, das deswegen haben wir ihn auch überhaupt besprochen, und es ist ein Western.
Ja, also ich würde auf, wie viel geben wir? 5, ne? Ich würde aufgrund der Soundgestaltung, der finalen Knallerei, würde ich dem Film glatten Punkt geben. Okay. Also 1 von 5.
Ja, also da bisher deine schlechteste Bewertung, ne? Ja, aber
gut gemeint. Ja. Gut gemeinter Punkt.
Also hättest du sogar vorstellen können, nur einen halben oder gar keinen zu geben?
Also ich, ehrlich, ich habe mich da durchgequält. Ne? Wie lang war der denn?
80 Minuten.
80 Minuten, ja, da war ich aber auch wirklich bedient. Ne?
Ja. Also ich schließe mich deinem Urteil nicht ganz an. Ich will ein paar Sachen herausstellen. Also ich mach's mit dem Kultfaktor. Also kultig ist es trotzdem. Und ich finde, man muss auch mal sich so ein Spaghetti-Western angucken, gerade wenn man so ein Cineast ist, ne? Weil das gehört zu der Filmwelt dazu. Und das hat's über 10 Jahre gegeben. Und es hat ja auch wieder, wie wir es gerade auch schon kurz benannt hatten, ja auch wieder Filme beispielsweise von Clint Eastwood sehr beeinflusst und auch im Positiven beeinflusst. Also die Western, die Clint Eastwood danach drehte, sind auch sehr cool, weil sie beides verbinden. Also sie verbinden die coolen Elemente eines Italo-Westerns mit den sehr, sehr tollen Elementen des amerikanischen Westerns. Und deswegen hat er so tolle Western dann noch gedreht, weißt du so? Das ist einfach klasse. Und deswegen würde ich sagen, ich gebe dem Film, um es abzuschließen, ich gebe ihm 2 Sterne wegen seinem Erbe. Ja. Also was diese Regisseure geschafft haben für dem Erbe, gebe ich ihm 2 Sterne. Und weil Ennio Morricone einfach wirklich ein ganz, ganz toller Komponist gewesen ist, ganz, ganz tolle Scores für diese Filme gemacht hat. Die Scores sind oft besser als die Filme selber. Also wirklich, der hat da immer noch was rausgeholt. Also wenn diese Filme anfangen, denkt man immer oft so, Mann, das wird ein toller Film, das wird ein richtig klasse Film. Dann geht die Handlung los und du merkst, nein, wird's nicht. Aber Ennio Morricone hat da wirklich was geschaffen, was einzigartig ist. Und der hat's ja auch nach Hollywood später geschafft und das auch völlig zu Recht.
Er hat ja teilweise auch diese Schauwerte aus dem italienischen Western, die hat ja auch dann amerikanisch modifiziert. Also
für Eastwood jetzt,
ne? Da ging's ja im ganz starkem Maß auch immer um Schuld und Sühne. Also so eine Metaebene hatten die Filme ja. Insofern, kann ich 2 Punkte auch nachvollziehen, weil das dem amerikanischen Western auch frisches Blut verpasst hat.
Ja, weil das eben so eine Frischzellenkur war für den Film, weil der auch ein bisschen totgelaufen war. Ne? Weil immer den nur guten Helden zu sehen oder immer den John Wayne, der natürlich irgendwie auch als Superheldenfigur immer alles gewann da, das tat den Western schon gut. Also es hat ihn schon verbessert,
Wobei letztlich natürlich dann der amerikanische Held immer ein guter.
Natürlich, aber eben auch mit antiheldischen Charakterzügen mehr. Ne? Also wenn ihr euch ein paar der Texaner nenne ich mal als Beispiel mit Clint Eastwood, guckt euch den Film mal an, da seht ihr.
Das hätte ich schon einmal gesehen.
Nee, aber ganz, ganz toller Film. Und ihr werdet, wenn ihr auch vorher mal einen Spaghetti-Western euch angucken möchtet, guckt euch gerne auch Ringo kommt zurück an oder einen von den Clint Eastwood-Spaghetti-Western, dann werdet ihr sehen, wie ihn das beeinflusst hat. Also ganz toll, der Texaner können wir da wirklich nur empfehlen, ist ein ganz, ganz toller Film. Mitte der 70er ist der entstanden, also ganz, ganz toller Film. Was ich euch auch noch empfehlen möchte am Ende ist, ich hätte euch gerne empfohlen, euch in den Lichtspielen Kalk, Spiel mir das Lied vom Tod mal anzugucken, aber leider ist das jetzt schon durch, wo wir diese Folge rausbringen. Aber was ich euch empfehlen kann, ich hatte es mir selber mal aus der Stadtbibliothek hier in Köln ausgeliehen, ist von Uwe Killing ein Buch über die Spaghetti-Western und der heißt Dreckige Spaghetti, die glorreiche Geschichte des Italo-Westerns. Ist 2013 erschienen, kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch das vielleicht mal zu besorgen oder auszuleihen. Da lernt ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel über die Geschichte der Spaghetti-Western, auch nochmal über die 3 Sergios, über die wir gerade gesprochen haben, auch über die Machart, was hat ihn ausgezeichnet, auch über Ennio Morricone, da steht wirklich über alle was drin. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn euch das jetzt interessiert hat und ihr so denkt, ah, das klingt aber schon cool, was die beiden erzählt haben. Ich glaube, das ist so ein Genre, das kenne ich gar nicht, will ich mich gerne mal beschäftigen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende von dieser Folge, aber ich glaube, mein Vater hat noch ein bisschen was auf ganz wunderschöne Herzchen-Postits geschrieben.
Ich frage dich jetzt was, ich habe jetzt auch mal was vorbereitet, das ist wirklich ernst, erstmalig der Fall, aber ich weiß nicht, wie lange haben wir denn bisher so verbraucht? Ich weiß nicht,
eine gute halbe Stunde.
Oder können wir doch noch vielleicht ein bisschen. Ich hatte nämlich, weil das passt thematisch, weil wir haben ja auch schon angedeutet, was uns beiden so nicht gefällt. Mhm. Und ich habe im Auftrag meines Sohnes, aber auch aus...
Auch deine eigenen Ideen, ja.
Wollte ich aber sagen, aber auch aus eigenem Antrieb, habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben, die uns in Western gehörig nerven. Ne?
Ja.
Ich habe das auch so ein bisschen graduell gemacht. Also was zuerst genannt wird, das nervt ganz, ganz gewaltig. Also ich glaube, da können wir uns beide einigen. Zum Beispiel fahrende Apotheker.
Ja, und Prediger.
Ja. Ne? Das hassen wir. Also fahrende Apotheker, die...
So ein Quacksalber müsst ihr euch vorstellen, ja.
Die irgendwelche Tinkturen anpreisend durch die Landschaft fahren und die Handlung stören. Mhm. Und ich weiß nicht, was die Amerikaner da immer für eine Vorliebe hatten. Oder eben auch diese fanatischen Prediger. Ich meine, die Vorliebe kann mir erklären.
Das mag ich für inzwischen. Kann ich mir auch inzwischen erklären. Aber ich mag es immer, wenn die
religiös. Also das ist.
Wo das herkommt. Aber ich liebe es, wenn mit denen abgerechnet wird. Da muss ich mal so sagen: Die Quacksalber, die hasse ich nur. Bei den Predigern denke ich immer noch, wenn die so böse waren. Ne? Ich habe mir neulich auch angeguckt den Film There Will Be Blood. Da gibt's auch einen sehr bösen Prediger. Ja. Und wenn mit denen am Ende abgerechnet, liebe ich. Also das liebe ich. Deswegen ist es manchmal für mich auch so eine zweischneidige Sache, weil ich mich dann freue, wenn der ab der Hälfte des Films dann liquidiert wird.
Ja, ich bin ich ganz ehrlich. Als mir das immer sehr unangenehm auffiel, da hatte ich allerdings auch noch gar keine Ahnung von dieser doch eher Pseudoreligiosität, die in Amerika die amerikanische Gesellschaft ja sehr bestimmt, das wusste ich damals noch nicht. Dann darf ich das ja jetzt sozusagen als Abrechnung mit dieser Religionspose verstehen.
Deswegen mochte ich das immer, weil Hollywood, die Regisseure rechnen ab.
Sehr viel jünger, sehr viel früher hast du das durchschaut als ich. Ich war einfach nur genervt. Ich dachte, warum immer diese Prediger? Jetzt hast du es erklärt. Ja. Ne? Ja, dann haben wir noch aufgeschrieben, jetzt, wie gesagt, im Nervfaktor jetzt absteigend. Also Revolvergurte, die bis in die 40er, teilweise auch frühen 50er Jahre Western oberhalb des Bauchnabels getragen wurden. Ja. Das ist uncool, die müssen
hängen und auch nur ein Colt. Keine zwei Pistolen. Genau.
An der Hüfte hängen. Ja. Auf jeden Fall, die dürfen auch nicht irgendwelche Silberbeschläge haben oder so weiße Perlmuttgriffe oder sowas. Ist auch nicht schön.
Und was Verlieten, ich auch
an der Buchse.
Auch da möchte ich auch noch ergänzen. Und was auch gar nicht geht, außer du bist ein Bauer oder ein Farmer, ist die Hose in den Stiefeln.
Nee, geht nicht. Oder überhaupt Helden in gebügelten Stoffhosen. Ja, mit Hüten, die überhaupt...
Oder so Rodeo-Hemden.
Furchtbar. Mögen wir nicht. Also habe ich noch... Oder Indianer, die aussehen wie Karnevalsfiguren. Ne, das ist also... Ja. Ich liebe natürlich Indianer in Western, aber die müssen schon ein bisschen authentisch aussehen. Aber durchgeknallte Prediger hatten wir schon. Oder auch nicht so gut. Also Duelle sind natürlich cool und für mich der Höhepunkt... der meisten Western ist das Duell am Ende. Aber wenn die ihre Colts nicht in diesen Lederholstern, heißt das so, nicht in diesen Lederholstern tragen, sondern irgendwie aus dem Hosenbund fummeln während des Duells, finde ich auch uncool.
Ja, oder? Das ist auch nicht besonders cool. Obwohl ich mal ein Duell, ich weiß nicht mehr, welcher Western ist, da war der Schütze aber so arm, dass er hatte nur die Pistole bekommen. Ja. Und dann schoss der so aus der The Man Who Shot Liberty Valance, also der Mann, der Liberty Valance erschoss. James Stewart hat nämlich nur so eine Schürze an. Genau, der war Rechtsanwalt.
Aus einer Kopf.
Aber da war es cool,
Genau. Weil es
eigentlich kein Schütze war.
James Stewart hat er wunderbar gemacht. Ein Manko habe ich noch, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber auf Dauer nervt es dann doch. Deswegen lieben wir vielleicht auch so besonders B-Filme, weil da war für diese plüschige Ausstattung von Wohnzimmern oder diese wirklich schwer nach Kulissen aussehende Ausstattung von Saloons und so, da hatten die ja auch weder Drehzeit noch Geld für. Also das gibt's in vielen Western auch und das schafft irgendwie auch eine Atmosphäre. Das sieht dann also so Pseudo-Barock im
Wilden Westen, in dem Saloon. Rote Plüschsofas und sowas meinst du,
ne? Irgendwie nicht, ne? Oder so überkandidelt gestylte Showgirls, die da dauernd irgendwo rumhüpfen und der Klavierspieler überhaupt nicht aufhört, auf die Tasten einzuhacken.
Ja,
das kann auch nerven, aber das ist nicht so wichtig. Ihr habt es verstanden, also ich hab das graduell gemacht. Am meisten nerven wohl die reisenden Apotheker
und die Priester.
Und die durchgeknallten Priester.
Ja, ne? Aber freut euch drauf, wenn mit denen abgerechnet wird. Das hat mich immer sehr gefreut. Also
schön. Aber die Priester erwischt es eigentlich immer. Die Apotheker nie. Ne? Ja. machen einfach weiter.
Die machen einfach weiter und reiten dann mit ihrem Krämerladen, weil die haben ja oft noch so Kutschen, einfach den Sonnenuntergang. Ah, dann verschwinden sie.
Genau.
Kutschen. Dann verschwinden sie. Ja, das stimmt. Das war sehr, sehr gut, dass du es mal ergänzt hast. Ich wollte zum Abschluss noch kurz was sagen, weil wir es ja immer machen. Diesmal kann ich das mal tun, weil ich mir diese DVD tatsächlich selber gekauft habe. Wie war denn die Veröffentlichung so? Bildqualität, wie fandst du die Bildqualität?
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Okay, ich kann dazu kurz was sagen. Die Bildqualität war ganz gut, ist auch wieder Koch-Media-Veröffentlichung. Es gibt einige schöne Extras, es gibt ja eine kleine Doku dazu, wie diese Filme entstanden sind.
Das Beste übrigens an der DVD.
Genau, das ist das Beste an der DVD. Ich fand es herzlich, dass dieser Film immer noch ab 18 eingestuft wird, also seit 1966 nicht geändert wurde. Und was also vielleicht...
Ich mach schon mal Schluss.
Ne? Ja, du kommst gleich nochmal wieder. Genau, dann erzähl mich das noch kurz zu Ende. Und was vielleicht noch für Filmfans unter euch interessant sein könnte, ist, dass das aus einer Reihe ist, diese DVD-Veröffentlichung, die heißt aus Quentin Tarantinos Top 20 Italo-Western-Liste. Naja, ich weiß nicht, ob er diese Liste wirklich irgendwo hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass Tarantino diese Filme doch auch irgendwann mal gesehen hat. Die Sprachen, die man sich darauf, man kann diesen Film eben gucken, in Deutsch, Englisch oder Italienisch. Wie gesagt, könnt ihr bei Koch Media euch kaufen. Ja, ich glaube, ist auch mittlerweile relativ teuer allerdings. Ich glaube, um die 20 Euro kostet so eine DVD. Damals, als ich die gekauft habe, waren das noch für 10 Euro zu erhaben. Das war's noch zu der DVD-Veröffentlichung. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Mein Vater ist jetzt auch nochmal zurückgekommen.
Ja, das hoffe ich auch.
Also. Ja. Wir satteln auf, wir reiten weiter. Ich weiß noch gar nicht, wo geht's denn das nächste Mal hin? Ich glaube, das nächste Mal wollten wir so ein paar Filme empfehlen, die auf YouTube so laufen.
Ja,
ne?
damit ihr das auch sehen könnt. Ihr könnt ja auch vielleicht schon mal eine Hausaufgabe machen und einen Film vorbereiten. Er heißt Der Herrscher von Kansas.
Genau.
Auf YouTube in HD-Qualität. Mit Jeff Schindler in der Hauptrolle, einer Ikone des B-Films. Ist eigentlich kein B-Film, aber ich glaube, wir werden den trotzdem besprechen
wollen. Ja, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen und glaube ich noch ein paar andere Perlen.
Also wirklich mal die Hausaufgabe machen, vorher mal angucken, weil das ist dann vielleicht doch noch interessanter, wenn man den Film schon kennt, oder?
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Und damit reiten wir weiter, jetzt Richtung Kansas. Also wir gehen zurück in die USA. Vielen Dank fürs Hören. Ihr findet uns überall. Bei Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen und sonst könnt ihr uns überall hören. Wirklich auf jedem Streamingdienst habe ich uns veröffentlicht und ich weiß, dass ihr das auch schon fleißig tut, vor allem die Lederstrumpf-Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht uns sehr froh, weil wenn man gehört wird, ist man auch motiviert und macht gerne weiter. Hinterlasst auch überall gerne natürlich Sternchen und Kommentare, denn ihr wisst, der Algorithmus ist der bei jeder mit muss. Das müssen wir auch wir, deswegen freuen wir uns da immer sehr drüber. Und damit ciao, tschüss und goodbye von uns beiden.
Ja, tschüss, mich findet man übrigens nur zu Hause.